Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
So, seit heute ist es dann auch wirklich offiziell. Friedrich Merz will's nochmal wissen. Er hat offiziell verkündet, er wird für den Parteivorsitz der CDU kandidieren. Friedrich, wer war das nochmal? Ja. Friedrich Merz hat sehr lange selbst die Bundespolitik mitgestaltet, war schon mal Vorsitzender der CDU-Fraktionschef im Bundestag. Und dann hat er so vor knapp 10 Jahren sich entschieden, komplett rauszugehen aus der Politik. Er war immer schon ein rechtskonservativer Politiker, aber seine Haltung, die hat sich nochmal geändert. Das sagt unser Hauptstadtkorrespondent Stefan Detjen.
Aber er gehört zu denen, die sagen, die CDU ist zu weit nach links gerutscht, hat sich zu sehr in der Mitte verortet und dadurch am rechten Rand eine Lücke gelassen, die die AfD aufgefüllt hat. Um die muss sich die CDU wieder kümmern.
Was ihr sonst noch wissen solltet über Friedrich Merz, das besprechen wir gleich im frischen Podcast vom Update am Dienstag, den 30. Oktober. Präsident Trump, der rüstet nochmal richtig auf, kurz vor der Kongresswahl in der kommenden Woche. Nicht nur verbal, sondern auch mit Soldaten. Die schickt er nämlich an die Grenze von Texas zu Mexiko. Über 5000 Soldaten sollen es werden bis zum Wochenende. Und die sollen eben dafür sorgen, dass keine Geflüchteten aus Mittelamerika die Grenze in die USA passieren. Was dürfen diese Soldaten denn dann eigentlich da an dieser Grenze?
Sie dürfen nicht direkte Grenzschutzaufgaben wahrnehmen. Sie dürfen nicht Migranten kontrollieren. Sie dürfen nicht Migranten festnehmen. Das heißt, sie dürfen eigentlich da stehen und gucken und möglicherweise Formulare ausfüllen.
Ja, das klingt halbwegs absurd. Thilo Kössler ist das, unser Korrespondent in Washington. Von ihm bekommt ihr gleich eine weitere Einschätzung dazu, warum sich Trump für diese Wahlkampftaktik entschieden hat. Ich verrate schon mal so viel. Er will ablenken. Und von was, das erklärt euch der Thilo gleich. Und ihr werdet hoffentlich nie wieder eine Zigarettenkippe einfach so auf den Boden schmeißen oder im Park liegen lassen, wenn ihr gehört habt, was unser Reporter Sebastian Rahms euch gleich erzählen wird.
Zigaretten rauchen und die Stummel dann einfach eben weg in die Umwelt schmeißen, kommt mir wirklich heute nach der Recherche tatsächlich irgendwie wie die größte Umweltsünde überhaupt vor.
Ja, und so ist es auch. Und warum das eben richtig, richtig scheiße ist, wenn ihr das macht, das kann euch der Sebastian sehr gut und sehr anschaulich erklären. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Als der sich aus der Politik zurückgezogen hat, da ist Kevin Kühnert noch zur Schule gegangen. Das ist schon krass. Friedrich Merz versucht ja gerade sein Comeback. Er möchte gerne wieder zurück in die Politik. Am liebsten natürlich als Parteivorsitzender der CDU, hat er heute offiziell bekannt gegeben, dass er dafür kandidieren wird. Direkter Konkurrent also unter anderem für Jens Spahn und Annegret Kramp-Karrenbauer. Merz kommt ja jetzt so ein bisschen ja wie Kai aus der Kiste. Er war mal Fraktionsvorsitzender der Union, auch mal CDU-Vorsitzender, bis ihn Angela Merkel eben dann 2002 aus dem Amt gedrängt hat. Was solltet ihr noch wissen über Friedrich Merz? Unser Hauptstadtkorrespondent Stefan Dietjen hilft da gerne weiter. Stefan, Merz hat sich ja 2009 komplett zurückgezogen aus der Politik. Was hat er seitdem gemacht?
Der war Rechtsanwalt, ist als Rechtsanwalt schwer reich geworden. Ich erinnere mich, ich habe ihn kennengelernt, als ich hier in Berlin zum ersten Mal politischer Korrespondent war, 1999 bis 2004. Da habe ich viel mit ihm gesprochen. Ich erinnere mich besonders an ein Gespräch mit ihm. Da war er noch Fraktionsvorsitzender, war noch keine 50. Und da sagte er, er wolle, bevor er 50 werde, nochmal eine biografische Entscheidung in aller Freiheit treffen können. Und er sei immer sehr gerne Jurist gewesen und Rechtsanwalt. Und das könne er sich doch auch vorstellen. Das hat er dann 2009 gemacht, hat da sehr viel Geld gegangen. Er ist dahin gegangen, wo man als Rechtsanwalt steinreich werden kann, wo es um große Unternehmensfusionen, um die großen, ganz großen internationalen Beratungsmandate ging. Auf dieser globalen Bühne hat er sich getummelt, aber er ist gleichzeitig, und das ist interessant, nie vollständig aus der Öffentlichkeit abgetaucht. Er ist sozusagen immer knapp unter der Wasseroberfläche geblieben, stand am politischen Spielfeldrand, hat Beratungsmandate in der Politik angenommen, zuletzt den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet in Fragen des Brexit beraten, hat hier und da mal ein Interview gegeben, auch im Deutschlandfunk zum Beispiel, meistens zu transatlantischen Fragen, zu Entwicklungen in Amerika, denn er war Vorsitzender des sehr einflussreichen Netzwerks Atlantikbrücke, wo sich auch viele Politiker tummeln. Also der war nie vollständig weg, und wenn man ihm zugehört hat, wenn man ihm begegnet hat, wenn man ihn kannte, dann wusste man, dass er die Option, zurück auf die Bühne zu kehren, nie ganz für sich ausgeschlossen hat.
Okay, das ist interessant. Also sehr umtriebig, Friedrich Merz. Für welche Politik steht er denn?
Naja, er war ein Wirtschaftsliberaler immer. Das war sein schärfstes Profil. Er war in seiner Zeit als aktiver Politiker auch ein Vertreter einer auch im gesellschaftspolitischen konservativen Linie der CDU. Wofür er heute steht, insbesondere in gesellschaftspolitischen Fragen, das wissen wir nicht so genau. Aber in einem der Interviews, die er gegeben hat vor gar nicht so langer Zeit im Sommer im Fernsehsender Phoenix, da hat er sich auch zur gegenwärtigen politischen Lage geäußert. Und wenn wir uns das mal anhören, wie er da über Wähler am rechten Rand des demokratischen Wählerspektrums steht, dann können wir daraus ahnen, wie er sich heute politisch positioniert.
Wenn man diesen Teil der Wähler nicht mehr ernst nimmt, wenn man ihn nicht mehr will oder wenn man ihn vernachlässigt, vielleicht nur aus Nachlässigkeit, und hinnimmt, dass dann so etwas entsteht wie die AfD, dann ist das ja nicht nur eine parteipolitische Frage, sondern dann ist das eine gesellschaftspolitische Frage, ob es gelingt, auch verbal Menschen, die so denken, einigermaßen einzubinden und auch in ihrer Wortwahl etwas zu mäßigen. Und da passiert im Augenblick, und das beschwert mich wirklich, genau das Gegenteil. Und das zerstört am Ende des Tages unsere Demokratie.
Also das ist schon ein sehr deutlicher Hinweis, dass Merz ein Anhänger der These ist, die in den Unionsparteien ja ausgesprochen kontrovers diskutiert wird. Aber er gehört zu denen, die sagen, die CDU ist zu weit nach links gerutscht, hat sich zu sehr in der Mitte verortet und dadurch am rechten Rand eine Lücke gelassen, die die AfD aufgefüllt hat. Um die muss sich die CDU wieder kümmern.
Das ist interessant tatsächlich, weil wenn wir jetzt mal einen Schritt weiter denken, also in welche Richtung könnte sich denn dann die CDU unter einem Parteivorsitzenden Merz entwickeln? Würde er es denn werden?
Das wissen wir im Augenblick nicht. Vieles spricht dafür, solche Zitate, wie wir sie jetzt gerade gehört haben, dass er die CDU in der Tat wieder etwas rechter, mit Sicherheit wirtschaftsliberaler profilieren möchte, dass er den Eindruck hat, dass die Partei dort an Anhängerschaft, an Mobilisierungspotenzial verloren hat. Das ist eine These, mit der alles andere allein ist als in seiner Partei. Allerdings hat sich die CDU natürlich in diesen mehr als 18 Jahren, die er nun weg ist, natürlich auch verändert, hat ganz andere Wählerpotenziale angesprochen. Wir wissen aus den letzten Wahlen, dass die CDU ja nicht nur ins rechte Milieu zur AfD hin verloren hat, sondern auch CDU-Politiker wie zuletzt Volker Bouffier weisen jetzt immer wieder darauf hin, dass man genauso viele Wähler zu den Grünen hin verloren hat, dass man also auch dort inzwischen so viel Potenzial gewonnen hat, dass ein Rechtsruck der Partei wieder auf der anderen Seite zu Verlusten führen würde. Wofür Friedrich Merz jetzt wirklich steht, das wissen wir im Augenblick nicht, und deshalb bin ich jetzt gespannt. Er wird sich ja jetzt äußern müssen. Er hat jetzt seine Kandidatur erklärt und er wird jetzt als Nächste sicherlich in Interviews erklären, wer er heute ist, wie er sich weiterentwickelt hat und welche politischen Vorstellungen er einbringt.
Dann lass uns noch mal gucken auf das Verhältnis Merkel und Merz. Ich formuliere es jetzt mal ganz salopp, die beiden verbindet möglicherweise eine herzliche Feindschaft. Er hat ja immer als so parteiinterner Gegner gegolten. Dass er jetzt eben für diesen Parteivorsitz kandidieren wird, kann man das so als Rache, als Späte tatsächlich verstehen an Angela Merkel, oder ist das zu weit gegriffen?
Tja, ich weiß nicht, ob Rache der richtige Begriff ist, aber es ist sicherlich der Versuch, da etwas zu korrigieren. Und wenn ich mich an die Gespräche mit ihm erinnere, in der Zeit, als Angela Merkel aufgestiegen ist, als er langsam erkannt hat, dass er an dieser Frau nicht vorbeikommt, da war das nicht nur von einer Missbilligung ihres politischen Kurses geprägt, sondern auch von einer tiefen, persönlichen, man muss fast sagen, Verachtung für die Frau aus dem Osten, die sich da an die Spitze dieser Partei gesetzt hat. Merz selber war ein Repräsentant der CDU, die noch sehr stark von Männerbünden geprägt war. Er war Teil dieses legendären Andenpakts, in dem sich damals junge Politiker zusammengeschlossen haben, um die Führungsposten in einer Nach-Kohl-CDU unter sich aufzuteilen. Für viele war er damals derjenige, der mit Sicherheit einmal Kanzler und Parteivorsitzender werden würde. Diese Pläne hat zuerst die Wiedervereinigung und dann in Person Angela Merkel durchkreuzt. Viele haben ihr das persönlich übel genommen. Friedrich Merz hat es eben zumindest sozusagen als einen Irrtum der Geschichte begriffen, dass in einer besonderen Situation sich diese Frau an die Spitze dieser Partei setzen konnte. Und er hat sicherlich das Gefühl, dass er jetzt derjenige ist, der hier sozusagen nochmal korrigierend ins Räderwerk der Geschichte eingreifen kann.
Wer ist nochmal Friedrich Merz? Unser Korrespondent Stefan Detjen hat's euch erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Kommende Woche sind ja Kongresswahlen in den USA und ein ganz zentrales Wahlkampfthema für Trump und die Republikaner ist der Kampf gegen illegale Einwanderung. So wird das vom US-Präsident und seinen Mitstreitern gebetsmühlenartig wiederholt. Um zu zeigen, wie ernst ihm die Sache ist, rüstet Trump auf und zwar nicht nur mit Worten, sondern in diesem aktuellen Fall mit Soldaten. Die schickt er nämlich im Moment an die Grenze zu Mexiko. Bis Ende der Woche sollen es dann über 5.000 Soldaten sein, die Grenze nach Texas bewachen sollen, um Geflüchtete aus Mittelamerika abzuschrecken, die ja jetzt schon seit einigen Wochen unterwegs sind. Wir gucken noch mal genauer hin und zwar mit Thilo Kössler, das ist unser Korrespondent in Washington. Thilo, in der vergangenen Woche haben sich ja viele, in den vergangenen Wochen vielmehr, haben sich ja viele tausende Menschen aus Mittelamerika auf den Weg gemacht. Sie wollen in die USA. Was sollen die Soldaten an der Grenze denn jetzt eigentlich konkret machen? Was dürfen sie machen?
Ja, das fragen sich natürlich viele, Sonja. Es ist schon bemerkenswert, je näher der Wahltermin rückt, am kommenden Dienstag, am 6. November, desto mehr zieht Donald Trump in der Einwanderungspolitik die Zügel an. Viele sagen, es handelt sich hier um eine Symbolpolitik. Die 5.200 Soldaten sollen zunächst in die Grenzstaaten Arizona, Texas und Kalifornien entsandt werden. Sie sollen dort die ohnehin schon stationierten 2100 Angehörigen der Nationalgarde unterstützen und zwar an den Points of Entry, also an diesen Stationen der Grenze, wo Migranten Asyl beantragen können. Was dürfen sie, hast du gefragt? Sie dürfen nicht direkte Grenzschutzaufgaben wahrnehmen. Sie dürfen nicht Migranten kontrollieren. Sie dürfen nicht Migranten festnehmen. Das heißt, sie dürfen eigentlich da stehen und gucken und möglicherweise Formulare ausfüllen, aber ansonsten kommt ihnen wirklich keine aktive Aufgabe zu. Das sagt Donald Trump aber nicht. Er stellt diese Instrumentalisierung des Militärs als Schutzmaßnahme gegen Eindringlinge von außen dar. Seit Tagen polemisiert er gegen die Invasion der mittelamerikanischen Migranten, wie er sagt. Er spricht immer von Invasion und stellt die Armutsflüchtlinge als Tross aus Bandenmitgliedern und versprengten Kriminellen aus dem Nahen Osten dar. Das Militär wartet nur auf euch, hat Donald Trump getwittert.
Kurz vor den Kongresswahlen kann man sich natürlich jetzt fragen, ob das zum Wahlkampf gehört, Soldaten an die Grenze zu schicken oder was ist das für eine Taktik?
Das ist natürlich die Taktik, abzulenken von all diesen schrecklichen Geschichten, die in der vergangenen Woche passiert sind und die Donald Trump angelastet werden. Zum Beispiel diese Serie an Rohrbomben, die gebaut worden sind und verschickt worden sind an Demokraten von einem ausgewiesenen Trump-Anhänger. Und er möchte natürlich auch ablenken von diesem furchtbaren Attentat, das es gegeben hat am vergangenen Samstag, am Sabbat in der Synagoge in Pittsburgh. Die Diskussion, die darauf folgte, veranlasst ihn gewissermaßen in die Offensive zu gehen, wie gesagt, davon abzulenken. Denn die Diskussion verläuft jetzt so, dass man fragt, trägt Donald Trump mit seiner hasserfüllten Rhetorik möglicherweise zu diesem Klima, zu des Hasses und dieser Konfrontation bei? Ermuntert er möglicherweise mit seiner polarisierenden Sprache, mit seinen Kraftausdrücken, mit der Denunzierung anderer Menschen? Ermuntert er möglicherweise Leute, die labil sind und sowieso gewaltanfällig? So verläuft die Diskussion im Augenblick. Und Donald Trump stilisiert sich als Opfer der Medien und er geht in die Offensive und macht nun ein Fass nach dem anderen in der Einwanderungspolitik. Politik auf.
Ja, um mal bei dem Bild zu bleiben, also das nächste Fass, was er eröffnet, er hat heute angekündigt, dass Kinder von Einwanderern, die in den USA geboren werden, künftig ja nicht mehr automatisch die amerikanische Staatsangehörigkeit bekommen sollen. Was ist das? Das ist auch Wahlkampf?
Das ist natürlich auch Wahlkampf. Es geht um das sogenannte Jus Soli, also um das Recht auf Einbürgerung am Ort der Geburt. Donald Trump sagt, wir sind das einzige Land der Erde, in dem ein Baby automatisch zum amerikanischen Staatsbürger wird, wenn eine Frau es in den USA zur Welt bringt, mit allen Vorurteilen. Das sei lächerlich, das gehört sofort und dringend geändert, hat Donald Trump in diesem Interview des Nachrichtenportals Axios gesagt. Erstens, diese Aussage stimmt nicht, wonach die USA das einzige Land sind. Auch Kanada, Mexiko oder Brasilien verfahren nach diesem Prinzip, unabhängig von der Nationalität oder dem Aufenthaltsstatus der Eltern. Dann ein Kind zum Staatsbürger zu lassen, wenn es eben dort geboren wird. Zudem, Sonja, ist diese Praxis Verfassungsrecht. Es steht in der amerikanischen Verfassung. Es wurde dort 1868 als 14. Zusatz in die Verfassung aufgenommen. Und das kann der Präsident nicht einfach so vom Tisch wischen. Dazu benötigt es eine Zweidrittelmehrheit im Senat. Aber nun sagt der Präsident, er habe das Recht, er könnte das per Präsidialerlass gewissermaßen in den Wind schlagen. Nun merken Kritiker an, dass die Halbwertszeit dieses politischen Vorstoßes Donald Trumps ohnehin nur wenige Tage bis zum 6. November betragen wird, denn auch diese Initiative zielt in erster Linie darauf ab, seine Wählerschaft zu mobilisieren.
Thilo, vielen Dank an dich für diese Einschätzung dazu, dass Donald Trump im Moment Soldaten schickt an die Grenze zu Mexiko. Bis Ende der Woche sollen es über 5.000 sein und sie sollen eben die Grenze nach Texas bewachen, damit geflüchtete Menschen aus Mittelamerika nicht in die USA kommen können.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Na, wie oft habt ihr denn heute schon euer Handy gestreichelt oder euren Laptop? Oder so ganz zärtlich über die Tastatur gewischt. Ist schön, ne? Ich mache das auch mehrmals täglich. Wir tippen, wischen und werden dabei leider auch ein bisschen ungeschickt. So ungeschickt sogar, dass es vielleicht bald keine Chirurgen mehr gibt. Ist jetzt sehr dramatisch formuliert. Chirurgen sollten eine ruhige und feinmotorisch geschulte Hand haben. Aber das ist eben nicht mehr so der Fall. So sieht das zumindest Roger Kneebone. Der ist Brite und unterrichtet angehende Chirurgen und hat eben festgestellt, die werden immer ungeschickter. Ist in dem Job natürlich kein Vorteil, denn das ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Handarbeit. Ja, nur was tun, wenn man diese Handarbeit eben immer weniger macht? Unser Reporter Stefan Beuting hat sich gefragt, wischen wir uns vielleicht in die Steinzeit zurück, weil wir so exzessiv an unserem Handy rumfummeln? Antworten hat Stefan natürlich auch.
Very, very tightly. Der Chirurg Robert Kneebone steht in einem Modeatelier neben einem Modeschneider. Kneebone zeigt ihm, was eine gute chirurgische Naht ausmacht.
That.
Und wie man es nicht tun sollte.
Yeah. You're bringing the edges together, but you're squeezing them so much that you're going to cut off the blood supply.
Right.
And so although it may look all right to begin with.
Robert Kneebone unterrichtet angehende Chirurgen am Imperial College in London. Aber ein paar Fertigkeiten müssen sie schon mitbringen und gelernt und trainiert haben. Und Kneebone stellt fest, dass sich in den vergangenen Jahren etwas verändert hat. Seine Studis kämen aus der Schule und wären plötzlich nicht mehr in der Lage, etwas auszuschneiden oder mit ihren Händen zu machen. Seine These? Zu viel Smartphone, zu wenig anspruchsvolle Handarbeit. Ist das ein britisches Problem?
Also ich heiße Dr. Werner Brosch und bin Handchirurg in Starnberg.
Und auch Brosch bemerkte eine Veränderung.
Das war am Freitag und ich saß da und habe eine Kleinigkeit gegessen und mir gegenüber saß, das Mädel war vielleicht irgendwo zwischen 18 und 20 und sie hat gerade einen Hähnchenschenkel gegessen mit der einen Hand und mit der anderen hat sie am Handy geschrieben.
Brosch schlägt ihr vor, sich auf eine der beiden Sachen zu konzentrieren.
Und wir haben dann auch noch geredet und sie hat gesagt, ja, sie hat sich fest vorgenommen, dass sie jetzt weniger am Handy macht. Sie meinte nur, dass sie so täglich zwischen 2 und 4 Stunden mit ihrem Handy tippt und schreibt.
Die Handynutzungsdauer, die Zeit, in der unser Daumen drückt und wischt, die steigt seit Jahren, kontinuierlich.
2 Stunden, also 120 Minuten.
Ja, und du?
Sagen wir mal 1,5.
Ich würde sogar fast mehr sagen, 2 oder 3 Stunden.
Laut einer Umfrage aus dem Jahr 2015 sind es in der Altersgruppe 18 bis 29 ganze 4 Stunden pro Tag. Zeit, in der die Hand zwar bewegt wird, aber völlig einseitig.
Daumen hoch, runter, hin und her.
Wischen. Scrollen. Und tippen, ja.
Daumenkreise.
Eigentlich würde ich sogar sagen, fertigst du deine Handfertigkeiten aus, indem du zum Beispiel mega schnell tippen kannst und so.
Ja, aber das ist eine monotone, gleichförmige, nicht differenzierte Bewegung. Das ist ja im Endeffekt ist das einfach eine ständige, repetitive Bewegung, ohne dass da was Differenziertes gemacht wird.
Tastaturtippen mit 10 Fingern sei etwas weniger einseitig, aber immer noch weit entfernt von dem motorischen Umfang beim Handwerken, Basteln oder Musizieren. Weit weg von den vielen unterschiedlichen Berührungsreizen, die das System Hirn-Hand auf eine förderliche Weise stimulieren.
Überhaupt nicht. Also da wird auch im Gehirn wesentlich weniger angesprochen.
Aber genau diese Ansprache scheint wesentlich für unsere motorisch-geistige Entwicklung.
Also man weiß, dass wenn man die Hand verkümmern lässt, dass dadurch auch die zerebralen Funktionen bzw. also Intelligenz, Merkfähigkeit nachlassen, wenn man die Hand also nicht entsprechend einsetzt oder verkümmern lässt. Man weiß, wenn man zum Beispiel ungeschulte Menschen, die jetzt nicht Klavier spielen, einfach mal für 14 Tage so Übungen und Tonleitern spielen lässt, dass da eine zunehmende Hirnfunktion auch eintritt. Also de facto ist es letztendlich so, wenn man die Hand nicht einsetzt, dann verkümmert auch die Hirnfunktion.
Die digitale Moderne bringt viel Neues. Aber Vorsicht, Binse, es gehen auch Dinge verloren. Robert Niebone hat das in Großbritannien mit seinen Beobachtungen konkret gemacht. Und auch wenn Werner Brosch in München nicht die ganz große Behauptung aufstellen möchte, so sieht auch er Veränderungen bei angehenden Chirurgen.
Also tendenziell möchte ich schon feststellen, dass das vielleicht die Leute ein bisschen ungeschickter werden. Und das mag vielleicht auch eine Folge dieses geringeren Handeinsatzes oder vermehrter Handyfunktion. Aber einen sicheren Beleg habe ich nicht dafür. Aber tendenziell möchte ich der These zustimmen.
Unser Reporter Stefan Beuting darüber, wie mehr Smartphone und weniger Basteln die Handmotorik beeinflussen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist eine wirklich unfassbare Geschichte. Ein Krankenpfleger tötet jahrelang Patienten auf der Intensivstation. Er fällt zwar auf und es fällt insgesamt auf, dass da was nicht stimmt, aber dieser Mann bekommt super Zeugnisse, wechselt die Klinik und tötet bei der nächsten Klinik weiter. Ann-Kathrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Heute hat ein Prozess angefangen gegen den Krankenpfleger Nils H., der ja gestanden hat. Wie ist das abgelaufen? Was hat er genau gestanden?
Ja, die Staatsanwältin hatte erst 1,5 Stunden vorgelesen, was er gemacht haben soll. Es geht um 100 Morde. Dann hat der Richter ihn gefragt, treffen diese 100 Taten größtenteils zu? Und da hat er mit Ja geantwortet. An den Namen der Opfer konnte er sich nicht mehr erinnern, aber er hatte sich vorher nochmal die Akten angeschaut, also um welche Krankengeschichten es ging. Und daran konnte er sich erinnern.
Im aktuellen Prozess geht es um 100 Morde. Möglicherweise gab es aber noch viel, viel mehr. Was ist denn bisher sicher?
Die Ermittler sind sicher, dass der Krankenpfleger 100 Menschen auf jeden Fall ermordet hat. Dafür gibt es ihrer Meinung nach genug Beweise. Außerdem wurde er schon wegen 6 Fällen verurteilt. Also die kommen zu den 100 noch dazu. Es gab eine Sonderkommission zu dem Fall und die Ermittler sagen, möglicherweise gab es sogar mehr als 300 Opfer. Aber das Problem ist, viele Patienten wurden nach ihrem Tod Feuer bestattet, also verbrannt. Heißt, die Leichen kann man nicht mehr untersuchen. Der Krankenpfleger selbst hatte im Gefängnis mal geprahlt, dass er bei 50 aufgehört hätte zu zählen, dass er der größte Serienmörder der Nachkriegszeit sei. Dann hat er wieder mal nur einzelne Taten zugegeben, dann wieder viele. Also es ging öfter hin und her.
Er soll das ja alles gemacht haben aus Geltungssucht, um Anerkennung zu bekommen. Hat er heute denn genauer begründet, was ihn dazu geführt hat, diese Morde zu begehen, also das Motiv?
Also er hat heute gesagt, dass er nicht mit dem Leistungsdruck klargekommen ist, den es auf der Intensivstation gab. Er hatte wohl ein Alkoholproblem, Depressionen, Angstzustände und er fühlte möglicherweise so eine Art Kick bei seinen Taten. Er hat ja seinen Patienten immer Medikamente gegeben, die zum Herzstillstand führen. Dann hat er sie wiederbelebt oder versucht, sie wieder zu beleben. Und der Richter, der ihn in einem früheren Prozess schon verurteilt hat, hatte gesagt, dass er seine Opfer gar nicht als Menschen angesehen hat, nur als Hülle.
Das heißt, Nils H. wird vermutlich sein Leben lang im Gefängnis bleiben.
Ja, er ist eh schon wegen der, ich sag mal, wenigen Morde vorher, von denen man schneller wusste, zu mehrfach lebenslänglich verurteilt worden. Es wurde auch schon eine besondere Schwere der Schuld festgestellt, heißt, vorzeitig entlassen wird er auch nicht. Aber bei diesem Prozess, bei dem es jetzt um die 100 Morde geht, da geht es eher nicht darum, nochmal eine Strafe draufzupacken, sondern vor allem darum herauszufinden, was tatsächlich passiert ist.
Was einen ja zusätzlich auch noch ratlos macht, ist die Tatsache, dass die Kliniken, in denen Nils H. gearbeitet hat, zwar gemerkt haben, da stimmt was nicht, aber sie haben im Endeffekt ja wenig bis gar nichts unternommen. Ne?
Ja, also in beiden Kliniken haben Kollegen das schon gemerkt. Sie haben dann ihren Chefs Bescheid gesagt am städtischen Klinikum in Oldenburg, wo Nils H. zuerst gearbeitet hat. Da hat der Chef ihm nahegelegt, dass er kündigen soll. Und in seinem Arbeitszeugnis stand dann, dass er ein super Mitarbeiter ist, eben, ne, damit er weggelobt wird sozusagen. Und dann ist er vom Klinikum Delmenhorst eingestellt worden. Und da ging es dann von vorne los. Da gab es die meisten Opfer, mehr als 60. Und auch in Delmenhorst haben die Chefs erstmal nicht reagiert, bis er dann einmal direkt auf frischer Tat ertappt wurde. Und weil das eben so lange gehen konnte, sind auch mehrere Krankenhausverantwortliche angeklagt worden. Und auch die müssen möglicherweise für ein paar Jahre ins Gefängnis. Und es wird auch wieder mehr über Patientenschutz diskutiert und darüber, wie man an Krankenhäusern einen Verdacht besser melden kann.
Heute ging ein Prozess los gegen einen Krankenpfleger, der mehr als 100 Menschen getötet haben sollen. Die Infos hatte Ann-Kathrin Horn aus der Deutschlandfunk-Nachrichtenredaktion. Und ich möchte euch an dieser Stelle nochmal das Feature von den Deutschlandfunk-Kollegen empfehlen. Zum Fall Nils H. findet ihr entweder in der DLF-Audiothek-App oder ganz einfach über die Seite vom Deutschlandfunk. Das Feature heißt Mord im Krankenhaus, erarbeitete umsichtig und gewissenhaft.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was echt schlechte Laune macht, so richtig schlechte Laune. Hundehaufen, ausgespuckte Kaugummis oder so ein kleiner Berg Zigarettenstummel. Am besten direkt vor der Haustür. Ich möchte das nicht. Ja? Und gerade die Zigarettenstummel, die sind ein echtes Problem. Nicht nur bei uns, sondern auch in Frankreich. Da hat sich jetzt eine Supermarktkette entschlossen, wir müssen was tun, dass die Leute einfach ihre Kippen auf dem Boden schnipsen. Das wollen wir nicht. Sebastian Rams hat sich die ganze Sache nochmal angesehen, was sie konkret machen wollen. Also Sebastian, wie sieht der Plan aus?
Ja, die Supermarktkette Franprix, die will sich dafür einsetzen, dass Zigarettenstummel in Zukunft nicht mehr auf dem Bürgersteig eben landen. Bis zum Ende des Jahres will die Kette in Paris 350 ihrer Läden am Eingang mit Aschenbechern ausstatten. Das Motto lautet, gebt uns eure Kippen, wir machen etwas Nützliches draus. Und das auch aus gutem Grund, denn allein in Paris kommen pro Jahr 350 Tonnen nur an Zigarettenstummeln auf Straßen und Bürgersteigen zusammen. Eine ganze
Wahnsinn.
Menge.
Ja.
Und das Einsammeln soll aber nicht alles sein. Teile der Zigarettenstummel sollen dann auch noch zu neuem Kunststoff recycelt werden.
Also Kunststoff aus Zigarettenkippen.
Ja.
Das klingt interessant.
Ja,
das geht.
Habe ich vorher auch noch nie gehört. Ja,
okay.
Das geht, denn der Rest einer Kippe, der besteht ja fast nur noch aus dem Filter. Und der herkömmliche Zigarettenfilter, der besteht in der Regel aus einem Biokunststoff, nennt sich Zelluloseacetat. Aber auch wenn das jetzt erstmal ziemlich gut klingt, Biokunststoff, ne, der ist in der Natur trotzdem nur schwer abbaubar und braucht mehr als 10 Jahre, bis er sich zersetzt hat. Tja, und dabei entstehen dann wiederum nur Plastikteilchen mehr, kleinere Mikroplastik. Und die im Filter sitzenden Giftstoffe, die werden dann durch diesen Zersetzungsprozess auch noch freigesetzt und in die Umwelt abgegeben. Ja, aus dem Biokunststoff Zelluloseacetat kann aber wieder wirklich Plastik gewonnen werden. So macht es zum Beispiel die Firma TerraCycle. Da kann man gesammelte Zigarettenstummel hinschicken und daraus werden dann eben so kleine Kunststoffpellets hergestellt und die kann man dann zu verschiedenen Sachen formen, sei es Parkbänke oder Mülleimer.
Du hast gesagt, wenn sich der Filter auflöst, dann werden ja noch so Giftstoffe freigesetzt. Was sind das für Stoffe?
Also ich habe heute wirklich unterschiedliche Zahlen gefunden. Mal ist von bis zu 4000 Chemikalien die Rede, mal von bis zu 7000. Klar ist da aber auf jeden Fall, es sind einfach unfassbar viele, die auf so kleinem Raum da zusammen vollgestopft sind. Laut der Studie Tabak und die Umweltfolgen, die die Weltgesundheitsorganisation WHO letztes Jahr veröffentlicht hat, sind darunter auf jeden Fall toxische und krebserregende Stoffe zu finden. Also sowas Tolles wie Nikotin oder Arsen und Schwermetalle wie Blei, Kupfer, Chrom und Cadmium. Und das alles landet in unserer Umwelt, wenn wir die Kippen einfach eben wegschmeißen und am Ende dann in Flüssen, Seen und in unseren Meeren. Tiere nehmen dann die Gifte auf, sterben daran oder geben die Stoffe in der Nahrungskette nach oben, also eben an uns weiter. Tja, und kein Wunder, dass die WHO Zigarettenstummel letztes Jahr zum Sondermüll erklärt hat, muss man sich mal klar machen.
Das sickert auch einfach dann ins Grundwasser, glaube ich. Ne?
Ja,
ist auch keine besonders angenehme Vorstellung, weil das wird ja unter anderem auch dazu verwendet, dass wir eben Trinkwasser haben.
Ist mehr Aufbereitungsarbeit dann für die Kleinen.
Ja. Genau, also wenn ich mir manchmal so mit gesenktem Kopf und mein Viertel angucke, so, also gerade bei mir ist manchmal schon ganz schön schmuddelig. Also Kippen sieht man natürlich überall. Ne? Weiß man denn, wie viel Zigarettenstummel so pro Jahr zusammenkommen?
Auch dazu hat die WHO Zahlen veröffentlicht. Im Schnitt werden in der Welt pro Tag 15 Milliarden Zigaretten verkauft. Macht also hochgerechnet aufs Jahr rund 5,5 Billionen Zigaretten. Also nochmal 5.500 Milliarden Zigaretten im Jahr. Und jetzt halte ich fest, davon sollen 2/3 oder noch mehr einfach in die Umwelt geschnipst werden. Tja, damit machen Zigarettenstummeln 30-40% des gesamten Abfalls aus, der in Städten und Küsten aufgesammelt und entfernt werden muss. Also totaler Wahnsinn. Das wird, glaube ich, auch ziemlich unterschätzt, was das für eine Masse ist im Endeffekt. Und insgesamt entstehen durch ein Jahr Rauchen weltweit 2 Millionen Tonnen an Papier und Metallfolie, Zellophan und Klebstoff aus Verpackungen und mehrere 100 Millionen Kilogramm eben an Zigarettenstummeln.
Ja, und die Verpackungen werden selbstverständlich auch einfach so weggeschmissen, landen auf jeden Fall regelmäßig auch nicht in der Mülltonne. Da kann man einfach nur noch sagen, aufhören mit dem Rauchen, oder? Also ich meine, wenn die Raucher das jetzt hören, die packen sich in den Kopf.
Ja, klar, dann ist man der blöde Moralapostel. Natürlich kann ich auf der Seite vielleicht irgendwie nachvollziehen, will man nicht hören. Aber Zigaretten rauchen und die Stummel dann einfach eben weg in die Umwelt schmeißen, kommt mir wirklich heute nach der Recherche tatsächlich irgendwie wie die größte Umweltsünde überhaupt vor. Also Gesundheitsfolgen haben wir darüber gesprochen, schädliche Stoffe gelangen in die Umwelt, haben wir darüber gesprochen. Und dazu kommt ja noch, dass für den Tabakanbau tausende Hektar Wald gerodet werden, Regenwald. Und dann Tabakpflanzen sind nicht die stärksten Pflanzen, sind ein bisschen empfindlich, müssen sehr viele Pestizide eingesetzt werden. Also alles in allem ziemlicher Mist.
In Frankreich will eine Supermarktkette dazu beitragen, dass weniger Zigarettenstummel in die Umwelt gelangen und hängt extra Aschenbecher auf an ihren Filialen in Paris. Gute Idee, denn Zigarettenstummel produzieren wirklich einen unfassbar großen Müllberg und geben auch leider sehr, sehr viele giftige und krebserregende Stoffe an die Natur ab. Sebastian Rams hatte die Infos dazu.
Deutschlandfunk Nova. Update.